der heilige Gott lebt durch seinen Geist in dir. Was für eine Wertschätzung. Ich will in dir leben, wohnen. Gottes Geist macht dich, mich reicher, wohlhabender, glücklicher, als es irgendjemand oder irgendetwas machen kann. Glaubst du das? Das ist die Herausforderung von Pfingsten. Und das ist es auch, was ich als allererstes heute hier, dem ersten Sonntag nach Pfingsten, sagen möchte, bevor ich über Geld rede. Es gibt einen Reichtum, der ist noch viel, unendlich viel größer als das, was wir normalerweise so verstehen unter Reichtum. Das hat ja Paulus schon vor 2000 Jahren deutlich gemacht, indem er in Römer 8, Vers 11 schreibt, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Hey Leute, was für ein Reichtum, wenn der Geist Gottes in dir lebt. Oder was für eine Armut, wenn du ihn nicht hast. Jeder Reiche verliert am Ende seines Lebens sein Reichtum. Aber wenn er den Geist Gottes hat, gewinnt er das ewige Leben. Also wohl wahr, Geld regiert die Welt. Doch wohl wir, wenn dich Gottes Geist regiert, dann siehst du alles, auch die Sache mit dem Geld, nochmal in einem ganz anderen Licht. Und genau darum geht es mir jetzt in meiner Predigt. Zunächst mal eine Entdeckung. Das Wort Geld hängt, das merkt man noch im englischen Wort Geld, mit Schuld zusammen. Das finde ich interessant. Ursprünglich wurde nämlich der Begriff Geld ausschließlich im religiösen Sinne gebraucht. Geld bezeichnete eine kultische Abgabe. Es ging also um die Frage, wie ein Mensch seine Schuld vor Gott begleicht. Wir wissen, genau hier versagt Geld. Mit keinem Geld der Welt könnten wir uns irgendwie bei Gott freikaufen. Gott sei Dank für Jesus, das Lösegeld, der unsere Schuld mit seinem kostbaren Blut beglichen hat. Deswegen feiern wir heute Abendmahl. Erst ab dem 14. Jahrhundert versteht man unter Geld das, was wir heute darunter verstehen. Ein Zahlungsmittel, ein Tauschmittel, um das zu tauschen, was ich gerne hätte. Halten wir mal fest, Geld hat von Anfang an, von seiner Wortbedeutung, eine religiöse Dimension. Von daher finde ich es auch so interessant, dass Jesus in der Bergpredigt vehement sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld oder dem Mammon dienen. Luther sagt es auch deutlich, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ich fand es jetzt, als die Apostelgeschichte dran war, so schön zu lesen. Petrus zeigt dem Gelähmten auch, woran sein Herz hängt. Er musste ihm sagen, du Silber und Gold, also Geld, tut mir leid, habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, komm, steh auf und geh. Und es kommt zu dem wundersamsten Tausch, den sich dieser von Geburt an etwa 40-jährige Lahme nur vorstellen kann. Kein Geld der Welt hätte ihn gesund gemacht, aber Jesus ist plötzlich in ihm. Der Geist Gottes macht ihn gesund. Wohl dem, der Jesus hat, denn wer Jesus hat, der hat's. Nun, ihr merkt, dass ich jetzt zu Anfang ganz schön gesprungen bin. Geld haben, nicht haben. Ich möchte letztlich nur eins deutlich machen. Normalerweise verstehen wir unter Geld, Wohlstand, die Dinge nur viel zu einseitig. Aber jetzt endlich zu der Frage, was uns denn die Bibel zum Thema Geld sagt. Erstaunlich finde ich, dass wir in der Bibel über 2350 Sätze finden, die sich auf den Umgang mit Geld beziehen oder mit Besitz. Jesus selber hat dieses Thema häufiger angesprochen als alle anderen Themen. Offensichtlich haben wir es nötig. Das Wichtigste, was Jesus für mich nicht nur gelehrt, sondern vor allem gelebt hat, das ist dieser Grundsatz, geben ist seliger als nehmen. Jesus war ein Geber. Und das ist auch das Wichtigste bei diesem Thema für mich. Erstens, Gott ist ein Geber. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Und was ist Liebe? Geben. Ganz einfach geben. Liebe gibt nicht auf. Liebe vergibt. Und Liebe gibt ab. Hat alles was mit Geben zu tun. Wir sehen es ja am himmlischen Vater. Der gibt dir und mir unser Leben. Der gibt uns diese Erde. Der gibt uns seinen Sohn, Jesus Christus. Gott ist ein Geber. Ein großzügiger Geber. Und er möchte so gerne auch aus dir und mir großzügige Menschen machen, die gerne geben. Ich finde, geben ganz gleich, ob es jetzt materielles Geben ist oder Zeit geben oder Kraft geben oder sein Ohr geben, geben ist ein schönes Gefühl. Das ist echt gut. Und ich glaube, in diesem schönen Gefühl spiegelt sich etwas von Gott wider, von seinem Wesen. Denn Gott ist alles andere, nur eins ist er nicht, knauserig. Schauen wir uns im Frühling jetzt doch mal um, auch wenn das Wetter nicht so berauschend ist. Was für eine herrliche Farbenpracht ist das wieder nach dem langen Winter? Was ist das für ein sattes Grün? Wie großzügig geht Gott in seiner Schöpfung ja mit den Dingen um? Nochmal, Großzügigkeit ist Gottes Wesen und sein Charakter. Wie können wir da knauserig und geizig sein, wenn wir also täglich von seiner Großzügigkeit leben? Ich glaube, Hände, die klammern und festhalten, sind letztlich blind für den großzügigen Gott. Aber Hände, die sich öffnen und austeilen, erleben, dass Gott diese Hände füllt. Ich gebe also, ich möchte heute 5 Gründe oder 6 nennen, warum ich selber gebe. Ich gebe, weil ich mich mit Gottes Wesen, mit seiner Art identifiziere. Und ich finde es auch ganz klasse, dass es viele in dieser Gemeinde gibt, die geben. Sonst stände ich jetzt zum Beispiel nicht hier. Aber nicht nur das, ihr gebt auch Gastfreundschaft, ihr gebt Zeit, ihr gebt Liebe. Nochmal, das alles spiegelt Gottes Wesen wider. Paulus schreibt in Ephesern Kapitel 4, 28, wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Wow, von Anfang an, der Aspekt, bitte sehen, nicht nur dich, etwas für die Armen übrig hat. Ich glaube, das ist auch in unserer Zeit hochaktuell. Auch unter uns leben Menschen, die finanziell gesehen es nicht so gut haben, bei denen es immer wieder eng wird und das nicht aus eigenem Verschulden. Ich möchte uns aufrufen, auch als Gemeinde, lasst uns doch bitte zusammenhalten, auch einen Blick für die unter uns haben, die vielleicht nicht so viel haben. Neulich gab mir jemand diesen Zettel hier. Das ist eine Einladung für eine Gemeindefreizeit der Rösthaler Gemeinschaft. Ich habe damit drin mal ein bisschen geblättert und dachte, wow, das finde ich ja cool. Was schreiben die hier? Erstens haben sie so eine Preisstaffelung für Familien, ja, wenn Kinder mitfahren. Da steht zum Beispiel drin, für das dritte und weitere Kinder übernimmt die LKG die Kosten. Aber das ist noch nicht alles. Falls sie gerne mitfahren möchten, es aber finanziell schwierig wird, dann wenden Sie sich doch bitte vertrauensvoll an einen der Vorstände. Wir finden miteinander eine tragbare Lösung. Boah, ich kann nur sagen, super, diese Haltung gefällt mir. Und die wünschte ich auch meiner LKG in Stein. Ich hörte von Leuten aus der Andreasgemeinde in Oberhausen, die arbeitslos wurden, dass sie ab und zu in ihrem Briefkasten ein Kuvert mit Geld fanden. Ich muss sagen, sowas hat mir regelrecht die Tränen in die Augen getrieben, denn für die Menschen, die es betraf, war das eine unglaubliche Wertschätzung. Und ich glaube, das ist Gottes Art, wenn wir so miteinander umgehen, dass wir Leute ermutigen, denen es vielleicht auch finanziell gerade nicht so gut geht. Gott ist großzügig. Gott ist ein Geber. Das ist mein erster und auch mein wichtigster Punkt. Und deswegen möchte ich auch ein Geber sein. Ein großzügiger Geber. Zweitens, ich gebe, weil es eine Anweisung von dem ist, dem mein Leben gehört. Ich war nicht immer Christ. Aber mit 12 ist mir Jesus begegnet. Bei mir war das so, dass ich zu so einer Kinderwoche war mit 12 und irgendwann merkte ich, Jesus redet mit mir. Und dann sagte ich, Jesus, ich wusste schon so viel von ihm. Ich möchte dich ganz klar in meinem Herzen haben. Und dann sagte mir jemand nach dieser Stunde ein Wort Gottes zu, die ihn, Jesus, aufnahmen, an ihn glaubten, denen gibt Gott das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und mit ihm habe ich gebetet und ich glaube, dass Gott mir als 12-Jähriger den Heiligen Geist geschenkt hat. Seit dieser Zeit fielen mir Dinge auf, die ich früher vielleicht nicht so gesehen hatte. Zum Beispiel nahm ich wahr, ich gehörte damals und besuchte eine Baptistengemeinde mit meinen Eltern, gehörten so 400 Leute zu. Ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher staunte, dass die mal nach einem Gottesdienst, ich glaube es war ein Erntedankgottesdienst, 12.000 D-Mark zusammengelegt hatten. Einfach so. Um Gutes damit zu tun, habe ich nie wieder vergessen. Ich weiß, dass meine Eltern auch gegeben haben und ja, auch ich bekam jeden Sonntag Geld, um zu geben. Ich hatte ja noch nichts. Meine Eltern und die Gemeinde, denen war ganz einfach Malachi 3, Vers 10 wichtig. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Also ich weiß nicht mehr so ganz genau, ab wann, aber recht bald wurde mir das auch ein Bedürfnis, den Zehnten zu geben. Und schon bald bekam ich auch zu spüren, wie plötzlich was Seltsames in meinem Leben begann, nämlich Gott fing an, mich zu unterstützen. Als ich nach Tabor ging, kam ein Jugendlicher auf mich zu und sagte, pass mal auf, ich verdiene schon und ich werde jetzt regelmäßig diesen Betrag überweisen, weil ich weiß, du hast ja nichts. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Seitdem ich verheiratet bin, war es für mich ein großes Geschenk, dass auch Sonja mit mir einig war, 10%, was wir haben, das gehört im Reich Gottes. Der Gemeinde, bei uns sind es auch 5%, die davon an Tabor abgehen, wo wieder 100% Hauptamtliche ausgebildet werden und so weiter. Ich habe gedacht, ich würde gerne mal jemand aus unserer Mitte fragen. Mir ist aufgefallen, es gibt viele unter uns, aber eine möchte ich jetzt einfach mal nennen. Martha, du bist für mich so eine Geberin. Ich möchte dich einfach mal bitten, wie bist du denn zu einer Geberin geworden? Weshalb gibst du? Weshalb ist Geben dir wichtig? Du wolltest nicht nach vorne kommen, ich bitte dich, dass du nochmal aufstehst, dass wir dich verstehen. Dankeschön, liebe Martha, dass du uns so ehrlich hast mitleben lassen. Und du hast mir auch erzählt am Telefon, dein Mann hat ja damals euer Haus gebaut und das war auch eine besondere Art von Geben. Er hat manchmal die Arbeit bei sich ruhen lassen und hat hier mit anderen von euch zusammen weitergebaut. Was ist das auch? Zeit geben. Man kann sagen, Moment, ich muss erst für mein Haus. Also es liegt ein unglaublicher Segen darauf, wer in dieser Weise gibt. Interessant finde ich es nun, dass wir im Neuen Testament keinen festen Prozentsatz finden, was Geben betrifft. Das ist also mehr oder weniger alttestamentlich. Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, 2. Korinther 9, 6-8, wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Er sagt aber nicht, was viel oder wenig ist, sondern er sagt, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht, weil es die anderen tun. Denn, und jetzt was für eine schöne Begründung, Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch nicht den anderen Gutes tun können. Wie das aussieht, haben wir gerade eben gehört. Wer gibt, kommt nicht nur nicht zu kurz. Wer gibt, bekommt mehr als er braucht. Wer gibt, den beschenkt Gott. Das ist quasi ein Paradoxon, aber so ist es. Das Dritte, ich gebe, weil ich es Gott und anderen hier in dieser Gemeinde versprochen habe. Als ich Mitglied der LKG Stein wurde, da habe ich etwas versprochen. Und ich muss sagen, mir ist wichtig, was zum Beispiel in Prediger 5, Vers 4 steht, nämlich keine Versprechen machen ist besser als etwas versprechen und nicht halten. Also Versprechen sind mir wichtig. Auf unserer Mitgliederkarte steht, was ich da unterschrieben habe und was ich versprochen habe. Nämlich unter anderem, ich will die Arbeit der Gemeinschaft regelmäßig durch finanzielle Opfer unterstützen. Das ist mein Grund, warum ich hier einen Dauerauftrag eingerichtet habe. Ich habe schon angedeutet, weil ich eine innere Verpflichtung zu Tabor habe, geht nicht unser ganzer Zehnter hierher, sondern wir teilen es auch mit Tabor und der Mission und einem Patenkind. Aber jedes Mal, wenn wir irgendwo beschenkt werden, passiert ja, Lohnsteuer, Jahresausgleich, Weihnachtsgeld, das sind für mich Riesengeschenke, dann weiß ich ganz klar, das Reich Gottes wird davon profitieren, immer. Viertens, ich möchte mich gern in eine Lage bringen, in der Gott mich segnen kann. Fast jedes Mal, wenn Gott uns zum Geben ermutigt, steckt darin ein Versprechen. 2, 3 habe ich davon vorgelesen. Das Versprechen, dass Gott uns gibt, was wir nötig brauchen. Wir werden, wenn wir geben, nicht zu kurz kommen. 2006 ging unser VW-Bus kaputt. Den haben wir so geliebt. Aber jetzt war er futsch. Und nun, was tun und nicht stehlen? Es passierte nicht so oft. Aber damals bekamen wir von irgendjemandem sage und schreibe 10.000 Euro geschenkt. Wir hatten ein bisschen was gespart und konnten uns das Auto kaufen, was wir heute noch fahren. Ich denke, viele von uns haben das erlebt, was in Matthäus 6, Vers 33 steht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Was ist das für ein wunderbares Versprechen? Was für ein Angebot. Denn kaum einer von uns ist reich genug, klug genug, stark genug, um sich und seine Familie 100% abzusichern. Vieles liegt ja gar nicht in unserer Hand. Nichts ist sicher. Wer weiß hundertprozentig, dass er am Ende des Jahres noch Arbeit hat oder gesund ist? Wie sicher ist unser Leben? Zum reichen Bauern sagt Gott, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und dann? Nein, ich muss nicht reich werden. Aber eins möchte ich. Ich möchte unter dem Segensschirm Gottes leben. Ich möchte und ich brauche auch diese Verheißung. Und zwar alle Verheißungen, die Gott gegeben hat. Ein 5. Grund, ich opfere, weil ich den Auftrag unserer Gemeinde liebe. Als Gemeinschaft wollen wir auf Jesus sehen, Gemeinschaft leben, Menschen dienen und nicht Christen helfen, Christen zu werden. Wir wollen also nicht ein Clubhaus sein, sondern eine Rettungsstation. Das so in etwa predige ich hier seit 3,5 Jahren und davor wurde es auch viel länger schon gepredigt. Ich liebe diesen Auftrag und ich bin schon ganz gespannt, was wir als neue Gemeindeleitung und auch demnächst als Mitgliederkreis herausfinden, um diesen Auftrag noch zu konkretisieren. Liebt ihr diesen Auftrag auch? Einige von euch waren vor ein paar Jahren noch verloren, noch ohne Jesus. Wir durften euch finden und ermutigen, euch Jesus immer mehr anzuvertrauen. Durch irgendjemand wurdet ihr in diese Gemeinde hinein geliebt. Liebt ihr nicht auch eine Gemeinde, die euch schon geliebt hat, als ihr noch nicht dazu gehört habt? Wenn du deine Gemeinde und diesen Auftrag liebst, lass es doch einen der Gründe sein, hier zu spenden. Ein letzter Grund. Ich gebe, damit ich eines Tages dafür von Gott gelobt werde, den ich doch liebe. Jesus sagt in Lukas 19, Vers 17, lobt Gott. Nein, da heißt es, das hast du gut gemacht. So lobt Gott ein Verwalter. Das hast du gut gemacht, du treuer Knecht. Du warst hier über 10 Städte, ja, oder du warst mit deinem Geld, bist treu umgegangen und jetzt gebe ich dir noch was Größeres. Wer will das nicht von Gott hören? Oh Mann, hier, ich bin doch von dem Untergang geschaffen. Wer will das nicht von Gott hören? Das hast du gut gemacht. Am Ende der Tage möchte ich auch mal vor Jesus stehen und hören, also, das hast du gut gemacht. Deine Frau und die Kinder geliebt. Du hast verantwortlich gearbeitet, dein Bestes für die Gemeinde gegeben. Du hast dich um Arme, Kranke und Alte gekümmert und deinen Nächsten geliebt. Aber ich möchte noch was von Gott hören. Ich möchte von ihm auch hören, du hast verdient, du hast gespart und du hast geopfert. Du bist großzügig gewesen, gut gemacht. Ich wünsche mir jedenfalls, dass Jesus ja mir dazu hilft und ich muss sagen, das motiviert mich letztlich zu geben. Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht auch dich ermutigen könnte. Ich möchte nun zum Schluss dich zu einem kleinen stillen Gebet einladen. Und ich habe einige von uns gebeten, euch dieses kleine Gebet mal auszuteilen. Vielleicht könntet ihr das jetzt mal gerade machen. Ich möchte jetzt also nicht alleine hier beten, sondern euch mal so 2-3 Minuten noch vor Gott stellen und einladen, dass ihr mit Gott reden könnt. Ist eine Einladung, das musst du jetzt nicht tun, aber ich lese mal vor, wozu ich dich einlade. Ich lade dich ein zu einem stillen Gebet. Wenn du willst, beantworte doch deinem Herrn Jesus mal folgende 2 Fragen. Erstens, willst du dem wunderbaren und großzügigen Gott mehr vertrauen als allem Geld und Gut, das du hast? Und zweitens, wie willst du in Zukunft mit deinem Geld umgehen? Willst du was ändern oder ist alles okay?